Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Henn. Sachsen-Anhalt schert aus. Nicht zum ersten Mal bei den Bund-Länder-Treffen. Bei 2G Plus in der Gastronomie macht das Bundesland nicht mit. Und auch Bayern ist skeptisch. Droht nun wieder ein Flickenteppich an Maßnahmen nach dem Corona-Gipfel am Freitag? Unser Thema in Deutschland heute. Außerdem weder Masken noch 3G-Kontrolle. Ein Berliner Priester widersetzt sich den Corona-Vorschriften. Und Kampf gegen Einweg. In Tübingen gibt es seit Jahresbeginn eine Verpackungssteuer. Was sie bringt, wir haben nachgefragt. Omikron hin oder her, Sachsen-Anhalt will die Regeln für die Gastronomie nicht verschärfen. Bund und Länder hatten sich am Freitag auf 2G Plus geeinigt. Heißt konkret, Geimpfte und Genesene müssen künftig beim Besuch von Restaurants, Kneipen und Cafés einen tagesaktuellen negativen Corona-Test oder eine Auffrischungsimpfung vorweisen. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Sachsen-Anhalt-Korrespondenten Niklas Ottersbach. Herr Ottersbach, warum hat sich CDU-Ministerpräsident Rainer Haseloff gegen 2G Plus in der Gastronomie entschieden?
Ja, zu Rainer Haseloff und 2G Plus können wir gleich gehen, aber wir müssen noch über eine ganz aktuelle Entwicklung sprechen, nämlich im Magdeburger Landtag gibt es aktuell eine Bombendrohung, das hat die Landtagssprecherin gerade bestätigt. Auch die Polizei Magdeburg bestätigt, dass es dort einen Polizeieinsatz gibt. Also es gab heute eine anonyme Mail, die da im Postfach angekommen ist. Alle Parlamentarier und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind raus, der Landtag ist geräumt, das ist wirklich nur wenige Minuten alt, also erst seit ein paar Minuten stehen die Menschen da auf dem Domplatz. Aus Sicherheitsgründen, die Polizei räumt bzw. untersucht jetzt die Räumlichkeiten. Zum Hintergrund, heute Abend findet wieder eine große Anti-Corona-Maßnahmen-Demo in Magdeburg statt. Es gab ja auch schon am Wochenende eine bundesweite große Demo in Magdeburg mit mehreren tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Also das zum aktuellen Geschehen, das werden wir sicherlich weiter beobachten, aber jetzt zu Omikron. Ja, also warum diese Entscheidung von Rainer Haseloff? Omikron hat bisher einen Bogen um Sachsen-Anhalt gemacht. Das ist so in Kurzform die Begründung von Rainer Haseloff, dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, warum er da ausschert aus dieser 2G-Plus-Regelung für Gaststätten. Es gibt, Stand heute, bisher 12 bestätigte, sprich sequenzierte, im Labor untersuchte Omikron-Fälle in Sachsen-Anhalt. Und dazu nochmal in etwa 10-mal so viele Verdachtsfälle. Das ist insgesamt noch sehr wenig. Wenn wir mal vergleichbare Bundesländer wie Schleswig-Holstein anschauen, da sind die Omikron-Zahlen 3-mal so hoch. Und so lässt sich auch erklären, das lässt sich erklären damit, dass das öffentliche Leben hier in Sachsen-Anhalt wirklich geschlafen hat die letzten 3 Wochen. Das ist traditionell so hier, weil der 6. Januar ein Feiertag ist. Bis dahin passiert wenig. Heute geht die Schule wieder los in Sachsen-Anhalt in Präsenz. Also auch da werden sich die Zahlen möglicherweise verändern. Aber für Rainer Haseloff, so hat er es am Freitag erklärt, ändert das an seiner Politik nichts. Er macht bei 2G Plus in Gaststätten eben nicht mit und mit dieser Omikron-Begründung. Und da hat er sich mit Bayern zusammengetan, die werden diese Regelung nämlich auch nicht mitmachen. Das bayerische Kabinett entscheidet morgen, aber auch da sagt die unionsgeführte Landesregierung, eine flächendeckende 2G-Plus-Regelung für Gaststätten, da haben wir noch nicht genügend wissenschaftliche Erkenntnisse, ob das wirklich was bringt. Und deswegen haben beide Länder, Sachsen-Anhalt und Bayern, per Protokoll erklären lassen, wir gehen unseren eigenen Weg.
Als einziges Bundesland wird Sachsen-Anhalt ja von einer Deutschland-Koalition regiert, also von Schwarz-Rot-Gelb. Wie kommt die Entscheidung Haseloffs gegen 2G Plus in der Gastronomie bei der Opposition an?
Interessanterweise hat sich die AfD noch nicht zu Wort gemeldet, zumindest nicht mehr per Pressemitteilung. Ansonsten gibt es Kritik von den Grünen, die ja auch jetzt inzwischen in der Opposition sind, nach dem Motto, die schwarz-rot-gelbe Landesregierung sendet das falsche Signal, niemand wisse mehr, was jetzt eigentlich wo gilt. Und die Linke sagt auch, dieser Sonderweg steht Sachsen-Anhalt nicht gut zu Gesicht. Eva von Angern, die Fraktionschefin der Linken im Magdeburger Landtag, sie greift Rainer Haseloff an. Hören wir da mal rein, was sie da zu sagen hat.
Also er hat weder in der Ministerpräsidentenkonferenz dafür geworben, dass man hier eine einheitliche Lösung findet, so wie es im Übrigen auch die Bundes-CDU ja einfordert, also einheitlich für alle Bundesländer, was natürlich sinnvoll wäre, denn ein Virus kennt keine Ländergrenzen. Und das andere Problem, was ich ganz konkret für Sachsen-Anhalt zukommen sehe, ist, dass unsere Gaststätten gerade für die anliegenden Länder attraktiv sein wird.
Das ist im Übrigen teilweise jetzt schon so im Landessüden, zum Beispiel in Halle. Da wird das Erlebnisbad überrannt mit Gästen aus Sachsen, weil dort eben strengere Regeln bisher galten. Muss man mal schauen, ob das bei den Kneipen ähnlich wird.
Das führt mich gleich zur nächsten Frage, nämlich der, ob das Hasselhoff auch aus Kalkül macht. Dieses Ausscheren aus der Bund-Länder-Runde ist ja nicht zum ersten Mal passiert.
Naja, sagen wir mal so, es hat Hasselhoff bisher nicht geschadet. Erinnern wir uns an Hasselhoffs Ausscheren bei der Sanktionierung von Maskenverstößen in Bus und Bahn. Da hat Sachsen-Anhalt zunächst auch nicht mitgemacht. Dann die Bundesnotbremse, die Rainer Haseloff damals noch als Bundesratspräsident als Tiefpunkt der föderalen Kultur dieses Landes bezeichnet hat. Das war kurz vor der Landtagswahl. Das alles hat Haseloff, wie gesagt, im Wahlkampf gesagt. Und die Quittung waren 37% bei der Landtagswahl im letzten Juni. Also es war ein massiver Erfolg, auf Distanz zu gehen zu Berlin. Das kann man schon so sagen, das ist durchaus ein Erfolgsrezept dieses Rainer Haseloffs.
Sachsen-Anhalt macht nicht mit bei 2G Plus in der Gastronomie und aktuell haben wir eine Bombendrohung im Landtag in Sachsen-Anhalt. Wir halten Sie darüber natürlich im aktuellen Programm auf dem Laufenden. Vielen Dank, Niklas Ottersbach. Ein Revoluzzer in Soutane, so könnte man ihn bezeichnen, den erzkatholischen Berliner Priester Gerald Gösche. Er und seine römisch-katholische Gemeinde in der neugotischen Kirche St. Afra im Berliner Bezirk Mitte widersetzen sich den Corona-Regeln. Heißt konkret, keine Masken, keine 3G-Kontrolle. Alle sind willkommen. Ein klarer Widerspruch zu den Regularien des Erzbistums und zu den Worten des Papstes hatte Franziskus doch im August zur Corona-Impfung aufgerufen und diese als Akt der Liebe gepriesen. Unser Reporter Manfred Götzke hat den umstrittenen Berliner Priester getroffen.
Freitagabend im Innenhof der St. Afra-Kirche in Prenzlauer Berg in Berlin. Es ist kurz vor sechs, peu à peu trudeln die Gemeindemitglieder zum allabendlichen Gottesdienst ein. Eine der Gläubigen ist extra aus Potsdam angereist. Seit 3 Jahren kommt sie regelmäßig her, erzählt sie.
Ich liebe den alten römischen Ritus auf Lateinisch. Ich bin selber klassische Philologin und das ist für mich der schönste Ritus, den es überhaupt gibt.
Ähnlich geht es einer italienischen Gläubigen, die gerade ihr Fahrrad in den Hof der Kirche schiebt, die sich hinter einer Hausfassade zu verstecken scheint. Auch sie wohnt nicht hier im Kiez, ist extra aus Reinickendorf hergefahren, knapp 10 Kilometer entfernt. Auch sie kommt her, weil die Messe hier auf Latein gehalten wird.
Ja, sehr, sehr gut. Monde Kommunion und alte Rituale und Schleier auch auf den Kopf.
Seit ein paar Monaten nimmt die Italienerin den langen Weg aber wesentlich häufiger auf sich, erzählt sie, wegen Corona.
In der letzten Zeit sehr oft. Ja, in der letzten Kirche gibt es 2G, 3G, ne, diese Einschränkungen, ja.
Und das finden Sie hier entspannter, oder?
Natürlich, ja. Vor Gott braucht man keine 2G und 3G.
Anders als in anderen Berliner Gemeinden müssen die Gläubigen hier in der St. Afra-Kirche keine Maske tragen. Und das, obwohl die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Berlin Maskenpflicht beim Gemeindegesang vorsieht und das Erzbistum Berlin Masken generell vorschreibt. Abgesehen von der Maskenpflicht gilt wie in allen Berliner Kirchen auch in dieser 3G. Aber niemand kontrolliert an diesem Abend irgendwelche Nachweise.
Immer freie Eingang.
Auch Andreas Otti fährt mit seiner Familie regelmäßig durch halb Berlin, um hierher zum Gottesdienst zu kommen. Er sei selbstverständlich geimpft, sagt er. Eine Missachtung der Corona-Regeln sehe er hier nicht.
Ich sehe eigentlich, hier wird Abstand gehalten, man ist gut vorbereitet. Also wir zum Beispiel haben uns immer getestet und unsere Familienmitglieder, das ist vollkommen klar. Und hier wird auch sehr professionell damit umgegangen.
Uhr, der Gottesdienst beginnt. Pater Marco Piranti zelebriert die Messe in Latein. Die Kirchenbänke sind zur Hälfte gefüllt, teilweise halten die Gläubigen Abstand, teilweise nicht. Maske trägt an diesem Abend jedenfalls so gut wie niemand.
Wollen Sie ablegen?
Ja. Kurz vor der Messe empfängt der Leiter und Gründer des Instituts, Philipp Neri, Propst Gerald Gösche zum Gespräch. Sein Sprecher führt mich ins Innenleben des klösterlichen Baus mit seinen Säulen und Spitzenbögen. Gösche nippt an seinem Cappuccino, dann erklärt er, was seine Gemeinde ausmacht und vor allem, was sie von anderen katholischen Gemeinden hier in Berlin unterscheidet.
Wenn man es ein bisschen markentechnisch sagt, gibt es ein klares Produkt, wo man weiß, was einen am Sonntag erwartet. Und Sonntag für Sonntag gibt es zum Beispiel den kompletten lateinischen gregorianischen Choral, der in sich ein hohes Kulturgut einfach ist.
Zeitgemäße Pastoral in einer neuheidnischen Großstadt, in der man öfter eine Muslima in Burka als einen Priester in der Soutane sieht. So beschreibt Gösche auf der Website das Konzept seiner Gemeinde.
Also mir ist öfter mal so, dass ich denke, oh, mal eine Nonne, aber das ist nie eine Nonne. Das
ja, aber haben Sie ein Problem damit oder wollen Sie damit provozieren? Oder
was? Ein bisschen provozieren, ja, das ist doch gesund.
Auch sonst provoziert Gösche gern. Aktuell vor allem, wenn es um Corona geht. Masken zum Beispiel hält er im Gottesdienst geradezu für ein Sakrileg.
Der liebe Gott hat uns an Weihnachten gerade jetzt sein Gesicht gezeigt und dann ziehen wir eine Maske auf. Es geht gar nicht. Es geht überhaupt nicht. Also da ist es bei mir ein No-Go. Wobei jeder, der mit einer Maske kommt, dem ziehe ich sie nicht runter. Ich sage ihm nicht mal was, gar nichts. Aber an sich finde ich Maske in der Kirche SCH... Ja.
Und auch von Impfungen hält der Propst wenig.
Tja, wie viel mal wollen Sie sich noch impfen lassen?
In seiner Gemeinde gelte 3G, sagt Gösche. Theoretisch jedenfalls, denn anders als in den anderen Berliner Gemeinden werden die entsprechenden Nachweise hier eben nicht überprüft.
Was uns markant unterscheidet von anderen, das ist, dass wir halt keinen wegschicken. Und dadurch wird es voller. Das ist einfach, also.
Gehen Sie da eigentlich auch in Konflikt mit den Bistum hier in Berlin? Oder wie sieht das aus?
Oh, nicht in Konflikt, die machen es natürlich anders. Ich glaube, ich muss halt auch mit denen solidarisch sein, die also ihren Gesundheitsstatus da nicht offenlegen wollen, die sich so in die Kirche retten.
Kirchenrechtlich gesehen ist das Institut Philipp Neri eine Gesellschaft apostolischen Lebens. Das bedeutet, es ist direkt dem Papst unterstellt und damit unabhängig vom Erzbistum Berlin. Doch das gilt nicht für die Gottesdienste, erläutert Stefan Förner, Sprecher des Erzbistums. Dass weder Masken getragen werden noch 3G kontrolliert wird, widerspreche jedenfalls klar dem Hygienekonzept des Bistums.
Wir gehen davon aus, dass in der Regel die Gottesdienste unter 2G-Bedingungen stattfinden und dass das auch am Eingang überprüft wird. Es wird in allen Gemeinden auch dafür zu sorgen sein, dass es auch Gottesdienste gibt, die nach der 3G-Regel stattfinden, aber auch das ist zu kontrollieren und zu überprüfen.
Gösches Gemeinde hat der eher laxe Umgang mit den Hygienevorschriften bislang jedenfalls nicht geschadet. Im Gegenteil, seit Corona kämen deutlich mehr Gläubige, erzählt der Geistliche.
Unsere Solidarität ist natürlich auch, dass wir für das Bistum, für den Bischof, für das Land, für die Politiker, weiß ich was, beten. Eigentlich sollten sie froh darüber sein. Das ist also, aber das ist natürlich eine andere Ebene. Das ist keine rein materielle, hygienische Ebene. Das ist mir schon klar.
Ein Berliner Priester widersetzt sich den Corona-Vorschriften. Sie hörten eine Reportage von Manfred Götzke. Schnell mal einen Kaffee-to-go im Plastikbecher oder im Imbiss nebenan eine Portion Pommes auf Pappkarton. Ganz schön praktisch im Homeoffice. In der Pandemie steigt die Nachfrage in der Schnellgastronomie und damit wächst der Müllberg aus Einwegbechern, Papptellern, Kunststoffbesteck. In der baden-württembergischen Stadt Tübingen sollen sich die Abfallmengen aus der Imbissgastronomie verdoppelt haben. Und genau dort wird nun seit Anfang des Jahres gegengesteuert mit der bundesweit ersten kommunalen Verpackungssteuer auf Einweg. Thomas Wagner mit einer ersten Bilanz.
Zweimal Pommes, Mayo und Ketchup.
Es ist der dezente Geruch von erhitztem Fritteusenfett, der einem hier um die Nase weht.
Wir sind eigentlich nicht die typische Schnellgastronomie-Kunde.
Doch das Ehepaar aus dem schwäbischen Umland hat beim Ausflug in die Tübinger Innenstadt die beiden Enkelkinder dabei. Und die haben Hunger. Also rein in den Imbiss, bestellen, bezahlen. Mehr bezahlen als noch im vergangenen Jahr. Der Grund?
Verpackungssteuer, klar.
Da die Einweggetränke, Becher, was weiß ich, Verpackungssteuer, genau. Ich weiß es und ich finde es auch gut.
Hier der Duft von Fastfood, dort die schnell wachsenden Müllberge. Das war der Grund für die Einführung der bislang bundesweit einzigartigen Steuer auf Einwegverpackungen in Tübingen zum 1. Januar 2022.
Was wird versteuert? Das sind Einwegverpackungen und Einwegbesteck. für Getränke und Speisen, die für den sofortigen Verzehr, und jetzt muss ich den Zusatz dazu sagen, an Ort und Stelle gedacht sind. Der klassische To-Go-Kaffeebecher, es betrifft aber auch die Pommes-Tüte, auch in dem Fall zum Beispiel eine Metzgerei- oder Bäckertüte, sofern da sich eine warme Speise drin befindet.
Denn was warm ist, werde unmittelbar verzehrt und das Behältnis ortsnah entsorgt, erklärt Claudia Patzwall, Beauftragte der Stadt Tübingen für die neue Steuer. 50 Cent wird pro Verpackungselement wie Pommes-Tüte, Pappteller und Ähnlichem erhoben. 20 Cent fallen für die Einweggabel oder den Einweglöffel an. Pro Mahlzeit darf die neue Steuer allerdings 1,50 Euro nicht übersteigen und dennoch überwiegend Zustimmung unter den Passantinnen und Passanten in der Tübinger Innenstadt.
Also wir stehen eigentlich hinter der Verpackungssteuer und die Müllberge hier waren schon extrem oder sind extrem. Und wir hoffen schon, dass sich dadurch was ändert.
Finde ich grundsätzlich gut, weil es ja einen Effekt hat auf die Anzahl an Verpackungen, die benutzt werden. Und wenn weniger Verpackungen benutzt werden, dann ist das erstmal grundsätzlich positiv.
Man hat tatsächlich das Gefühl, dass es weniger ist.
So das erste Fazit des grünen Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer. Weniger Abfälle aus der Schnellgastronomie, das ist dann auch das wichtigste Ziel der neuen Steuer.
Der Trend zum To-Go, Genießen, Getränke und Essen, der hat sich massiv verstärkt. Wir haben etwa doppelt so hohe Entsorgungskosten wie noch vor 10 Jahren. Mittlerweile gibt die Stadt fast 700.000 Euro im Jahr aus, um den Müll des To-Go-Essens und Trinkens zu beseitigen. Also richtig große Müllberge und auch hohe Kosten.
Dabei möchte Palmer seine Bürgerinnen und Bürger keineswegs hungrig in den Straßen und Gässchen von Tübingen herumlaufen sehen. Essen und Trinken hält, selbst wenn es To-Go geschieht, schließlich Leib und Seele zusammen. Nur an der Verpackung müsse sich was ändern.
Wir wissen, dass viele Betriebe jetzt Mehrwegangebote aufgebaut haben, die es vorher nicht gab. Schon mal ein eingewünschter Effekt.
Pommes. Currywurst.
Es geht darum, dass ihr gerade die Pommes in einem anderen Behälter esst. Ne? Es gibt die nicht mehr im Pappbehälter, sondern hier in so einem Hartplastikbehälter. Weil wir haben unsere Pfandmarken.
Hartplastikpfandbehälter statt Einwegteller aus Pappe. Eine Mutter erklärt ihren beiden Kindern beim Pommes- und Currywurstschmaus, was sich in ihrem Lieblingsimbiss verändert hat. Die Mehrwegverpackungen kosten zwar Pfand, den man aber wieder zurückbekommt. Wichtig allerdings, beim Mehrweggeschirr fällt die Verpackungssteuer weg. Und das haben sie auch gleich nebenan bei der Metzgerei Hanselmann erkannt.
Wir haben jetzt das so gemacht, dass wir diese Pfandgeschichte eingeführt haben mit Behältern aus Plastik. Und dann kriegt er die Ware in diesen Behältern mit.
Sagt Metzgereichef Thomas Pogorzalek. Den Anstoß gab die neue Verpackungssteuer.
Durch diese Geschichte sind wir jetzt da letztendlich dazu gekommen. Ja, vorher war ja das nicht nötig. Da hat man das ja in Warmhaltetüte weitergegeben.
Unumstritten ist die Steuer dennoch nicht. 50 Cent mehr für die Pommes seien halt 50 Cent weniger im Geldbeutel, sagt dieser Passant.
Das fände ich ein bisschen arg streng, ja, muss ich sagen. 50 Cent, also ich fände das so ein bisschen happy.
Immer wieder auch Stirnrunzeln über die bürokratisch anmutende Ausgestaltung der neuen Steuer.
Es ist ein bisschen komisch. Also wenn ich mir jetzt ein Leberkäsweckli kaufe, warmes, dann muss ich Steuer zahlen. Und wenn ich ein kaltes kaufe, muss ich keine Steuer zahlen. Und das ist mir nicht klar, warum.
Warum? Weil es so in der Satzung drin steht. Nur die Verpackungen warmer Speisen werden besteuert, weil die auch ortsnah verzehrt werden. Ob das alles Bestand hat? Die Filiale einer Schnellrestaurantkette hat bereits Klage gegen die neue Tübinger Steuer erhoben, über die der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof aber frühestens in einigen Monaten entscheiden wird. Oberbürgermeister Boris Palmer sieht dem Verfahren gelassen entgegen.
Ich glaube, dass das Verfassungsgerichtsurteil für die Verantwortung für den Klimaschutz und das neue Abfallrecht insgesamt sicher machen werden, dass ein Gericht sich nicht gegen eine solche Steuer ausspricht.
Was bringt Tübingens Verpackungssteuer? Thomas Wagner mit einer ersten Bilanz. Und das war Deutschland heute mit Claudia Hennen. Schön, dass Sie dabei waren.